einen bleibenden Eindruck hinterlassen und es hat mich sehr bewegt. Genau. Und zwar habe ich unseren Freunden erzählt, die beten immer für mich, wenn ich predige. Und mit denen treffen wir uns dreimal in der Früh, unter der Woche vor der Arbeit zum Beten. Und ich habe ihnen erzählt, ja, Predigt, das war jetzt nicht so das Wichtigste, aber was mich wirklich bewegt hat, war, als die Irmgard gebetet hat: Herr Jesus, du bist das Kostbarste, was wir haben. Du bist das Kostbarste, was ich habe. Und das hat mich so tief bewegt, dass Irmgard, das will ich dir auch nochmal sagen. Und das habe ich immer erzählt, wenn mich jemand gefragt hat, wie war es am Sonntag in Ebermannstadt? Und das hat dazu geführt, dass der Anton natürlich diese Geschichte dann auch gehört hat. Und dann hat er eines Abends beim Abendessen zu mir gesagt: Gell, Papa, Jesus ist das Kostbarste, was wir haben. Jesus ist das Kostbarste, was wir haben. Und es hat mein Vaterherz natürlich bewegt und ich war stolz auf meinen Sohn. Aber Jesus ist das Kostbarste, was wir haben. Ich sag's nochmal. Es ist so, so herrlich. Und das Gebet heute Morgen von dir, Christian, unsere Herzen bereit sind, dass wir sein Wort empfangen können. Das hat mich auch ganz stark bewegt. Danke. Ja, es geht eigentlich auch wieder mit einem kurzen Familienzeugnis los, geht gleich weiter. Also ich höre immer, während meinen vielen Autofahrten, während der Arbeit, höre ich immer die Hörbibel. Ich habe so von der Elberfelder Bibel, glaube ich, von 2003, vom Jörg Pasquai. Vielleicht kennt jemand den Jörg Pasquai aus Erlangen. Der war früher auch mal bei den Rangers. Seine Tochter war ganz lang Jugendleiter, Stellvertreterin mit dem Sören. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der ist Werbesprecher und der hat von Gott aufs Herz gelegt bekommen, die Elberfelder Bibel zu vertonen. Und er hat die ganze Bibel vorgelesen mit einer exzellenten Stimme, mit einer exzellenten Betonung. Und das sind 80 Stunden. Und ich komme da im Jahr dreimal durch mit meinem Auto, fahre ich so viel. Also ich höre auch nicht immer, aber und ganz oft ist das, wenn man hört, hat man immer so weißes Rauschen. Also man hört es halt, aber wirklich kommt nichts an. Aber immer wieder sind solche Momente dabei, wo dann der Heilige Geist durch eine Stelle das Herz berührt. Und ich hatte die letzten Wochen zwei solche Momente. Das eine, das liegt weiter zurück, das andere war im 2. Mose, wo Gott einfach den Mose beauftragt, das Volk Israel rauszuführen aus Israel, aus Ägypten. Und lustigerweise hat am gleichen Tag der Anton meine Frau gefragt: Mama, können wir zusammen den Auszug aus Ägypten lesen in der Bibel? Also haben die angefangen, den Auszug aus Ägypten zu lesen, während ich parallel im Auto das gehört habe. Und das hat dazu geführt, dass ich am Samstag bin ich immer dran, die Bibelstelle in der Früh mit dem anderen zu lesen. Und wir durften dann zusammen gestern die 10. Plage und das Gericht über die Ägypter mit den Erstgeborenen und den Auszug aus Ägypten zusammen lesen. Und das hat mich einfach bewegt und ich will euch einfach ein bisschen davon teilhaben lassen, von dem, was mich da bewegt hat. Die Überschrift von der Predigt ist heute vielleicht: Befreit, um Gott zu dienen, oder befreit, gerettet, um Gott zu dienen. Und das war das, was Mose zum Pharao gesagt hat: Lass mein Volk ziehen, dass sie Gott dienen. Lass mein Volk ziehen, dass sie Gott dienen. Und das hat mich irgendwie neu bewegt, als ich das gehört habe damals, also die Woche im Auto. Mose ist nicht einfach so gekommen und hat das Volk Israel aus Ägypten befreit, sondern er hatte einen ganz besonderen Zweck von Gott für das Volk Israel, nämlich dass sie Gott dienen. Und ich glaube, dass das, was da Mose durch Gott bewirkt hat, oder Gott durch Mose bewirkt hat, dass das auf unser Leben anwendbar ist. Wir haben durch Jesus ja den größeren Mose, ich weiß nicht, im 5. Mose heißt es mal, dass ein Prophet wie Mose aufstehen wird und auf ihn sollt ihr hören, sagt Gott. Ganz am Ende vom 5. Buch Mose kennt ihr die Geschichte bestimmt oder diesen Ausspruch, dass Gott einen Propheten, das sagt Mose selber, wie mich, sagt Mose, also erwecken wird und auf ihn sollt ihr hören. Und wer auf diese Stimme des Propheten nicht hört, der soll ausgerottet werden aus meinem Volk. Das ist ein ganz hartes Wort. Es geht darum, auf Jesus zu hören. Es geht darum, auf diesen Propheten, der danach kommt, Jesus, zu hören. Genau. Eine Sache, die mir noch gestern mit dem Anton, als ich gelesen habe, aufgefallen war, also das eine war dieser Zweck, Gott zu dienen. Gott befreit sein Volk, dass sie ein Volk sind, das ihm dient als Könige und als Priester. Und Gott gibt auch den Israeliten Gunst in den Augen der Ägypter, sodass die Ägypter sie zum Beispiel reich beschenken, indem sie ihnen Gaben geben. Oder da heißt es dann, und der Mann Mose hatte großes Ansehen, auch unter den Ägyptern. Und sogar der Pharao hat dann zum Schluss gesagt, hey, wenn ihr hinzieht, dann betet auch für mich. Also dieser große Mann, dieser gottgleiche Pharao, der sich nicht hat beugen wollen unter die Hand Gottes, hat sich zum Schluss gebeugt und hat gesagt, betet auch für mich. Und das hat mich auch nochmal bewegt, weil ich glaube, dass wenn wir wirklich in der Zeit, wo wir jetzt leben, wenn wir Gott dienen und seine Wege gehen, dass das Auswirkungen hat, auch in die Gesellschaft rein, in unser Umfeld. Ein Punkt, der mich dann weiter noch beschäftigt hat, also ich erzähle das einfach ein bisschen und dann sind so Highlights aus dem Auszug aus Ägypten. Und Gott orchestriert sozusagen diese Rettung aus Ägypten, dass seine Macht und Herrlichkeit sichtbar wird vor den Augen aller Völker. Und in der Geschichte kommt dann dieser ganze Weg durchs Schilfmeer, dann kommt die Situation, wo sie kein Wasser hatten, ne, dann Mara, ne, wo das Wasser dann bitter war und Mose macht das Wasser dann süß und dann kommen die Wachteln und so weiter und so fort. Und Gott führt das Volk bis zum Berg Sinai und dort begegnet das ganze Volk Gott. Und am Sinai kommt dann diese Situation, wo Rauch und Feuer und Wolkendunkel und Donner und Hörnerschall auf diesen Berg herabgehen. Und Gott selber steigt herab auf diesen Berg und er sagt zu Mose, steig du herauf auf den Berg, um mich zu treffen. Und das ist ein ganz schauderhaftes Bild. Oder das ganze Volk zittert und bebt und alle sind von Furcht erfüllt und das Volk sagt, ey, wir wollen nicht mit Gott reden, rede du für uns mit Gott. Ne? Und Moses sagt, ja, das habt keine Angst, fürchtet euch nicht, denn Gott macht das Ganze nur, um euch zu testen, um euch zu prüfen. Und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Also Gott kommt auf diesen Berg herab in dieser gewaltigen Macht und Autorität. Und Moses sagt, hey, habt keine Angst, Gott macht es, um euch zu testen, er macht es, um euch zu prüfen. Er will, dass ihr Furcht vor ihm habt, dass ihr Ehrfurcht habt.
Das hat mich auch nochmal ziemlich angesprochen, diese Stelle. Und dann kommen, nachdem, das ist das 20. Kapitel, das ist dann die, sind dann die 10 Gebote, wo Gott die 10 Gebote dem Volk Israel gibt. Und dann kommen eigentlich 20 Kapitel, also das ganze zweite Buch Mose hat 40 Kapitel, wo es nur darum geht, nach den 10 Geboten, wie kann das Volk Israel Gott dienen. Da wird dann der Gottesdienst festgelegt, da wird das Leben festgelegt, das gesellschaftliche Zusammenleben, da wird der Ort, also wo soll es stattfinden, der Gottesdienst, ganz detailliert beschrieben. Ich weiß nicht, das sind mindestens 15 Kapitel, wo dieser Ort beschrieben wird. Die meisten kennen diesen Ort als Stiftshütte vielleicht oder als Heiligtum, Zelt der Begegnung. Genau. Und das hat mich wirklich bewegt die letzten Tage. Ich war immer wieder richtig erstaunt, wie Gott das getan hat, wie Gott das Volk Israel rausgeführt hat aus Ägypten, um sie bereit zu machen, ihm zu dienen. Und für mich ist hängen geblieben, und darum soll es jetzt auch weitergehen, wir sind gerettet, um Gott zu dienen. Wir sind befreit aus Ägypten, um Gott zu dienen. Wir haben vorhin dieses Lied gesungen, da ging es auch kurz darum, dass wir rausgerettet sind, durch das Schilfmeer durchgeführt sind, dass er uns befreit hat. Danke auch, Valerie, dass du es aufgenommen hast, das Lied. Genau. Ja, genau. Nicht mehr Sklaven der Sünde. Genau. Und mir geht es jetzt um Jesus. Nicht um das, was damals bei Mose passiert ist, sondern im Hebräerbrief heißt es, weil wir sind nicht gekommen zu einem Berg mit Rauch und Feuer und Hörnerschall, sondern wir sind zu was Neuem gekommen, zum himmlischen Jerusalem, von dem die Petra vorhin geredet hat, zu der Stadt des lebendigen Gottes, zum Berg Zion, zu den Milliarden von Engeln, die vor Gott sind, zu der Gemeinschaft der Ältesten und der Heiligen. Dazu dürfen wir heute hinzutreten. Das ist eine andere Dimension, die wir durch Jesus empfangen haben. Und der Mose heißt im Johannes 1, kam das Gesetz. Und in Jesus Christus ist uns Gnade und Wahrheit gegeben. In ihm, heißt ein bisschen weiter in Johannes, ist uns gegeben Gnade um Gnade. Und in ihm haben wir empfangen Gnade um Gnade. Und vormals, steht auch wieder im Hebräerbrief, hat Gott zu den Vätern geredet, durch die Propheten, in den Propheten. Und jetzt redet Gott in der heutigen Zeit, der letzten Zeit, zu uns im Sohn Jesus Christus. Und Jesus sagt es auch mal, ich habe gerade vom Heiligtum geredet, in der Wüste, von diesem Zelt, und er redet mal an einer Stelle davon, siehe, Größeres als der Tempel ist hier und jetzt da. Und er ist größer als dieser Tempel damals im Heiligtum. Und der Gottesdienst, den wir mit ihm zusammen leben dürfen oder ihm bringen dürfen oder diese Anbetung ist größer. Das sagt er mal zu dieser Frau am Brunnen. Ich glaube, die Geschichte kennt jeder. Da fragt diese Frau am Brunnen, ja, ihr sagt, wir sollen in Jerusalem anbeten, wir beten immer da auf dem Berg Gerazim und an. Und Jesus sagt, siehe, die Stunde ist da und sie wird kommen und sie ist schon da, sagt er, an dem die Kinder Gottes ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten können und sollen. Und das ist der Ort, an dem wir Gott anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Da findet Dienst statt, Gott, Gottesdienst. Wie gesagt, ich habe das schon vorhin zitiert. Im 1. Johannes, in Johannes 1, Vers 17 heißt: Das Gesetz ist durch Mose gekommen, aber die Gnade und die Wahrheit ist uns in Jesus Christus gegeben. In Jesus haben wir empfangen Gnade um Gnade. In Titus 2 heißt: Die Gnade unterweist uns, Gott zu dienen. Also das ganze Titus 2, Vers 11 und fortfolgende ist zusammengefasst: Die Gnade Gottes unterweist uns, ihm zu dienen. Da heißt es, die Gnade unterweist uns, die Gottlosigkeit und die Begierden dieses Zeitlaufs zu meiden oder zu verleugnen und jetzt besonnen, gerecht und gottesfürchtig zu leben. Dazu ist die Gnade gekommen. Und wir sollen, und weil Jesus uns errettet hat als ein Eigentumsvolk für Gott, sollen wir ein Volk sein, das bereit ist für gute Werke oder das eifrig ist um gute Werke, die wir tun sollen in Gerechtigkeit. Titus 2, Vers 11. Eifrig sein um gute Werke. Das ist Gottesdienst. Wie sieht es aus? Wie können wir eifrig sein um gute Werke? Wie finden wir diese guten Werke? Und vielleicht habt ihr Antworten drauf. Das sind erstmal Fragen, die ich einfach so frei in den Raum stelle. Aber wenn jemand Antwort hat, was fällt jemand gleich was ein? Was sind gute Werte? Was heißt Gott zu dienen? Gott anbeten. Ja. Genau. In Lieben und Achten und Ehren.
Barmherzig sein.
Gott im Nächsten finden.
Barmherzig sein. Gott im Nächsten finden. Sehr gut.
Die Liebe. Andere lieben.
Andere lieben.
Sich selbst.
Täglich in der Bibel lesen. Genau.
Gottes Wort ernst nehmen.
Gottes Wort ernst nehmen. Also ich habe das aufgeteilt, ich habe ein paar Antworten. Es sind natürlich nur einige Beispiele. Ich habe mir aufgeschrieben, es gibt einen inneren Teil, Gott zu dienen, und es gibt natürlich was sich nach außen auswirkt. Und vieles ist ein Thema von meiner Haltung, ne? Den anderen zu lieben, barmherzig zu sein. In Philipper heißt es mal, eure Freundlichkeit soll jedermann kund sein. Also freundlich zu sein zu den Menschen, gütig zu sein, milde zu sein, das sind innere Sachen, die erstmal in meinem Herzen stattfinden. Ja. Und wie wirkt sich das nach außen aus? Da gibt es dann zum Beispiel, dass man die Bibel liest. Aber ich habe mir aufgeschrieben, Gastfreundschaft. Ja, in Jakobus heißt es mal, ein rechter Gottesdienst vor Gott ist es, dass wir den Witwen und den Waisen in ihrer Bedrängnis beistehen und ihnen begegnen. Mir ist noch was anderes eingefallen aus dem Lukas-Evangelium. Da gab es eine alte Witwe, die Hanna. Die Hanna hat Gott Tag und Nacht Gott gedient im Tempel in Gebet und im Fasten. Also das ist auch, was nach außen sichtbar wird, dieses Gebet und Fasten. Eine Sache ist mir heute noch auch im Blick auf Israel eingefallen. Und da gibt es ja dieses Gleichnis von den Schafen und Böcken. Und Jesus sammelt die Schafe und die Böcke, eine auf die eine Seite, die anderen auf die andere Seite, und er sagt, was ihr dieses, wenn ihr ein, was meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Und es gibt viele, die, man kann das auslegen, auf wie gehen wir mit dem Volk Israel um, wie gehen wir mit den Juden um.
Das sind ein Stück weit die Brüder Jesu. Und es ist auch ein Dienst, wenn wir ihnen begegnen mit Trost, sie annehmen, sie lieb haben. Auch während sie gehasst werden von allen Nationen. Wir haben, also das ist ein kurzer Hinweis, in Fürth findet heute der Israel-Tag statt. Da kann man, muss man sich anmelden, da kann man teilnehmen. Es ist in der Stadthalle in Fürth. Wir werden da hingehen als Familie. Und es sind auch einige Gegendemonstrationen angemeldet, die mit sehr viel Hass und für mich ist einfach wichtig, ich will das, was vielleicht da in Jesaja steht, Jesaja 40, wo Gott sagt, tröstet mein Volk, sprecht zum Herzen Israels. Ich will einfach da sein. Ich weiß nicht, was ich tun kann oder was, aber es ist so viel ungerechter Hass da. Und vielleicht ist es jetzt gerade in der Zeit wichtig. Und es ist in dieser Zeit wichtig, da einfach da zu sein. Vielleicht ist es auch ein Dienst, ein Gottesdienst. Ich habe schon gesagt, Jesus ist eigentlich wie Mose, jemand, der uns rausgeführt hat aus der Sünde, aus dem Machtbereich des Todes, aus dem Machtbereich der Finsternis in sein Licht. Jesus ist der größere Mose, heißt es auch. Und gestern im Lobpreis, als wir Familienlobpreis hatten, ist mir diese Stelle aufgefallen im zweiten Petrusbrief. Da spricht der Petrus davon, dass Gott seinem Sohn Jesus Zeugnis gegeben hat, als er von der erhabenen Majestät die Stimme an ihn erging. Und Gott hat sich selbst zu Jesus gestellt auf diesem heiligen Berg. Ja, wo das sein mag, das geht um die Verklärung Jesu. Ich weiß nicht, die Geschichte kennt jeder. Und Gott hat gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, auf ihn hört. Und interessanterweise war das auf einem Berg. Und wer war auf diesem Berg mit dabei? Mose und Elia und die drei Jünger, Johannes, Petrus und Jakobus. Und Jahre später zeugt der Petrus im Petrusbrief davon, von dieser Begebenheit. Und deswegen hat er so eine große Gewissheit. Mich hat es irgendwie angesprochen, dass ausgerechnet die zwei Männer, die auch Gott begegnet sind auf dem Berg. Mose, habe ich vorhin beschrieben, der hochgegangen ist in das Wolkendunkel, in den Hörnerschall, in den Blitz und Donner, in das Feuer und Rauch, und Gott da begegnet ist auf dem Berg. Und der andere Mann, der mit dabei war, war Elia. Und Elia ist übernatürlich von Gott zum Berg Horeb oder zum Sinai geführt worden. Ist 40 Tage lang gelaufen, hat vorher Engelsbrot gegessen. Also er hat einen Krug voll Wasser und ein Brot von dem Engel serviert bekommen und konnte dann 40 Tage laufen in der Kraft dieser Speise. Und ist bis zum Horeb gelaufen. Oder zum Sinai. Und dort begegnet er Gott. Und wo begegnet er Gott? Er begegnet ihm in diesem leisen Säuseln. Da kam der erste Sturmwind und der Donner. Und Gott war nicht in dem Sturmwind, auch nicht. Sondern Gott war in diesem leisen Säuseln. Da hat er diese Gottesbegegnung gehabt, aber auch auf dem Berg. Und diese zwei Männer Gottes kommen mit Jesus zusammen, diese zwei
Propheten kommen mit Jesus zusammen, wieder auf einem Berg, auf einem heiligen Berg, sagt der Petrus. Und Gott gibt Zeugnis von seinem Sohn und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Also Jesus ist der größere Mose, der uns rausführt und rausgeführt hat aus der Gefangenschaft der Sünde und der uns befreit hat, um Gott zu dienen als Könige und Priester. In einer Zeit wie dieser, in such a time like this.